SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab. Mit euch sprechen heute sozusagen Vergangenheits-Julia Nestlen und auch Vergangenheits-Eneas Roch, weil wir diese Folge ein bisschen voraufgezeichnet haben, wegen Urlaub und so weiter. Aber ihr hört sie trotzdem jetzt ganz frisch an diesem Freitag. Hallo Eneas.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir sagen ja nie dazu, welche Woche, aber meistens ist es ja die aktuelle, nur heute nicht. Hallo Julia.
Genau. Hi. Schön, dass ihr uns zuhört. Und wir haben mal so die schönsten Themen, die uns trotzdem so in den letzten Wochen untergekommen sind, die es vielleicht nicht in andere Folgen geschafft haben, wieder zusammengekehrt für euch, was uns so in kurioser Wissenschaft untergekommen ist. Eneas, du hast schon wieder ein pickepackevolles Dokument dabei, sehe ich.
Es hat mich total getriggert. Ein Startup aus London hat ein Schild entwickelt, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Und da habe ich gedacht, da müssen wir drüber sprechen.
Unbedingt, das würde so viele meiner Probleme lösen.
Welche und wie?
Also ich meine, wenn ich unentdeckt irgendwo hingehen möchte oder wenn ich unentdeckt irgendwo langlaufen möchte, ohne dass mich jemand sieht, den ich vielleicht auch gerade nicht ansprechen möchte. Typische Situation, Nachbarn im Treppenhaus. Man wartet noch so lange in der Wohnung, bis sie vorbeigelaufen sind.
Jetzt kannst du einfach gehen, mit Hilfe von Harry Potters Tarnumhang. Aber das ist kein Umhang, das ist ein Schild. Sozusagen okay, der Tarnumhang, zu heiß gewaschen und steif. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Okay.
Es funktioniert mit Linsen. Kennst du diese Wackelpostkarten, die man dann so dreht so, und dann springt irgendwie das Bild, genau. Oder die einfach, wo vorne irgendwas so ein bisschen nach vorne springt, das kommt so 3D-mäßig raus. Die Fachleute sagen Linsenrasterbild oder Lentikularbild. Das geht nämlich so. Da wird ein Foto aus zwei verschiedenen Perspektiven aufgenommen, gleich hoch, also es ist nicht eins oben, eins unten, sondern ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Und dann werden diese beiden Bilder in Streifen gedruckt und abwechselnd werden diese Streifen aufgeklebt und dann kommt oben, kommen ganz viele kleine feine Linsen drüber, auch als Streifen. Und diese Linsen lenken jetzt deine Blicke so um, dass jedes einzelne Auge von dir andere Teile aus diesem Puzzle zu sehen bekommt. Das linke Auge kriegt also etwas andere Puzzleteile als das rechte Auge und das muss natürlich schön aufeinander abgestimmt sein, dass dann die Bilder schön zusammenpassen und irgendwie einen 3D-Eindruck erzeugen.
Okay, und so funktioniert das jetzt auch bei dem Schild.
Genau, genau. Das sind Linsen und die lenken einfach Licht geschickt weg. Also Licht, was an den Seiten auf das Schild trifft, den Schild, das Schild.
Gute Frage. Der Schild ist, glaube ich, der Kampfschild, oder?
Ich denke gerade, das Schild ist das Hinweisschild. Achtung, hier.
Ich werde das parallel mal in der Suchmaschine meines Vertrauens eingeben. Ja?
Okay, Tarnschild. Ist es ein Tarnschild im Sinne von, möchte ich mich damit vor etwas abwehren, verblicken? Ja. Möchte ich auf etwas hinweisen? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es also eher der Schild. Egal.
Der Schild ist eine von einem Kämpfer getragene Schutzwaffe. Ja, stimmt. Das ist ja ein Schutz vor Blicken. Okay.
Egal. Nun. Also Licht, das an den Seiten auf das Gerät trifft, das wird gestreckt. Und zwar, also es trifft an den Seiten rauf und wird sozusagen über die ganze Oberfläche dann rübergeleitet. Und das sorgt dafür, dass das Bild, was dahinter ist, von vorne geguckt, unscharf wird. Und gleichzeitig das Licht, was von hinten kommt, da wo du dich dann versteckst, das geht nicht nach vorne raus, sondern wird auch zu den Seiten weggeleitet.
Okay, und ist das Schild dann irgendwie besonders breit, dass es das von der Seite aufnehmen kann?
Ja, das ist ein bisschen dick.
Okay.
Und wegen dieser Bauart, wegen diesem seitlich zu den Seiten wegleiten, funktioniert es sehr gut, vertikale Dinge zu verstecken auf einem horizontalen Hintergrund. Das heißt, eine schmale, dünne Person auf einer Treppe, super, die Person ist weg, die Treppenstufen laufen optisch noch so durch. Wenn du es andersrum hast, eine sehr dicke Person, kugelrund, mit einem Querstreifenpullover vor, weiß ich nicht, herabhängenden Lamellen eines Vorhangs, eher ungünstig. Ja. Also,
ja. Okay, das ist ja Wahnsinn. Okay, okay. So viele Fragen. Wie schwer ist das Schild? Kann ich das kaufen? Wie groß ist es?
Ich wollte es auch sofort kaufen. Und ja, also ein Startup hat das entwickelt, du kannst es kaufen. Es kostet 300 britische Pfund, sind also beim aktuellen Kurs ungefähr 350 Euro. Ja. Der Werbeslogan heißt: Surprise your friends, avoid your enemies.
I love it.
Ja. Die Auslieferung ist geplant für den Februar 23 und du kannst sie jetzt bestellen. Und jetzt fangen aber die Fragen an. Ich wollte das machen, also 300 Pfund plus Porto, na klar, dachte ich mir.
Ja.
Full size Invisibility Shield, height an entire person. Maße 95 mal 65 Zentimeter.
Das sind aber kleine Personen.
Sehr kleine Personen. Und ich frage mich sofort, warum machst du es so klein? Da muss sich doch jeder hinterkauern. Warum machst du es nicht so dass es auch accessible ist für Leute mit nicht normalen Körpermaßen. Warum nicht 2 Meter mal 2 Meter? Geht das
richtig? Ja, stell dir mal vor, ich nehme dann dieses kleine Schild und duck mich da so hinter dem, während ich so die Treppe runterlaufe. Ich purzel die Treppe runter, dann ist mein kompletter Tarnung auch aufgefallen. Weil ich
ja, man kann dahinter nicht laufen, genau. Oder stell dir vor, du kauerst dich dahinter und gucken halt die Haare oben noch raus oder so. Ja. Also dieses Teil, ich habe gedacht, vielleicht ist es nicht so groß, weil es sonst zu schwer wird. Aber dieses im Wesentlichen 1 Meter mal 60 Zentimeter wiegt 4 Kilo, wo ich denke, mach's doch doppelt so groß. Dann ist es 8 Kilo, kann man auch noch tragen.
Kann man es falten auch, oder?
Nee, das ist eine Linse. Das ist.
Okay, ja.
Sonst hätte ich dir irgendwie einen Knick oder eine Sollbruchstelle oder sowas oder ein Scharnier. Nee, das ist wie ein großes Plastikschild ist das.
Ja. Also okay, durchaus unhandlich, aber durchaus sehr, sehr praktisch. Wofür würdest du es denn nutzen?
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn ich es jetzt bestelle, wofür brauche ich es denn wirklich, außer zu sagen, oh cool, man kann mich kaum sehen, wenn ich hier in der Ecke sitze. Ja. Ich weiß es nicht, weil so praktisch ist es jetzt auch nicht. Es hat ja nicht mal einen Griff an der Rückseite. Ich könnte es also gar nicht mitnehmen. Ich müsste sozusagen oben und unten drunter greifen. Dann wird man meine Finger noch sehen.
Zwei so wandelnde Finger. Ja, also man muss jetzt ja auch nicht so oft ein verbotenes Buch aus einer Zauberbücherei rausholen.
Eher selten, Wenn ich in der verbotenen Bibliothek unterwegs bin, reicht mein Perso, dass ich 18 bin, dann darf ich rein. Also ich habe gedacht, ich guck mal, unsichtbar ist ja nicht die erste Idee, sich unsichtbar zu machen. Und ich bin leider abgedriftet. Wenn man unsichtbar machen recherchiert, kommt man auf Fanta Black. Schon mal gehört?
Oh ja, dieses ganz schwarz.
Ja, ich dachte erst, es wäre eine Limo, aber es ist, also Vanta Black, es ist ein amerikanisches oder englisches Akronym. Eine spezielle Substanz, das ist das schwärzeste Schwarz, die dunkelste menschengemachte Substanz.
Also es schluckt wahnsinnig viel Licht einfach. Ja,
genau, irgendwie annähernd 100%. Ja. Und dann gibt es dann halt Fotos, wo die WissenschaftlerInnen dann das in die Kamera halten. Und das sieht halt so aus, wie als hätte jemand in einem Bildbearbeitungsprogramm einfach da einen schwarzen Kreis ausgeschnitten. Das Ding hat keine räumliche Tiefe, es ist einfach ein schwarzer Kreis, sieht aus wie aufgeklebt.
Das ist also die Frage, gibt es das wirklich oder haben sich nur ein paar Post-Production-Leute einen Spaß erlaubt und es erfunden?
Auf jeden Fall. Also ich frage mich auch, wofür brauchst du diese Art von unsichtbar machen?
Ja.
2019 hat ein Autohersteller ein SUV in dieser Farbe lackiert für eine Automobilausstellung. Andere haben es nachgemacht. Das finde ich eine total blöde Aktion, denn man muss dann ja doch noch irgendwie Glitzer oder Politur drauf schmieren, damit man die Oberfläche der Karre sieht. Sonst ist es einfach irgendwie ein schwarzes Nichts, wie so ein Scherenschnitt. Und dann siehst du gar nicht, dass es ein schickes Auto ist, sondern es ist einfach schwarz. Und ist ein Loch.
Du kannst wahrscheinlich auch nicht dreidimensional wahrnehmen, oder? Du weißt gar nicht, wo du hingreifen müsstest.
Vielleicht war das auch kein Auto, sondern nur ein schwarzer Pappkarton.
Sie haben uns völlig veräppelt. Und auch im Straßenverkehr, also der TÜV wäre da bestimmt auch nicht begeistert.
Nee.
Mir ist noch ein Anwendungsbeispiel aufgefallen.
Für das Schild.
Nee, ich habe gerade gedacht, in WGs hat man ja meistens sehr leckere Dinge vielleicht in seinem Kühlschrank. Und wenn man nicht möchte, dass die anderen sehen, dass man sehr leckere Dinge in seinem Kühlschrank hat, kann man ja vielleicht das Schild unauffällig davor stellen und dann sehen die anderen nicht, dass es diese leckeren Dinge gäbe und sie werden einem nicht geklaut.
Perfekt, das wird auch der Fall sein, an den die Hersteller ihnen gedacht haben. Du kannst das Schild nämlich auch so in Taschenbuchgröße bestellen. Das ist wahrscheinlich, um einfach im Kühlschrank abzudecken.
Oh mein Gott, wenn ich das mal früher gewusst hätte, wie viele Lebensmittel mir in meinen WGs abhanden gekommen sind oder auch vielleicht eine leckere Pizza, die ich noch im Tiefkühlfach liegen hatte, auf die ich mich abends gefreut habe und dann war sie weg. Ich hätte sie so schön verstecken können. Bringt mich zum nächsten Thema, weil bei der nächsten Forschung wusste ich nicht so ganz, wollte das Forschungsteam einfach viel Pizza essen oder haben sie wirklich ernsthafte Forschung gemacht? Sie haben nämlich eine Methode entwickelt, natürlich mit Live-Tasting auch, wie man ganz ohne Hefe einen fluffigen Pizzateig hinkriegt.
Ganz ohne Hefe. Dann ist es wohl ganz offenbar kein Hefeteig.
Es ist kein Hefeteig, sondern es ist ein, wie soll man sagen, ein Druckteig vielleicht. Also man packt den Teig, den man schon hat, ne, hier mit Mehl und so weiter, in einen Druckbehälter. Das nennt man auch Autoklav. Also es ist basically wie so ein Dampfkochtopf. Also ein Dampfkochtopf ist auch ein sogenannter Autoklav, also ein Gerät, in dem du Druck aufbauen kannst. Und dann passiert eigentlich dasselbe, wie wenn du mit deinem Sprudelgerät Sprudel machst. Also nur statt der Flasche schließt du halt dann den Pizzateig mehr oder weniger an. Also du pumpst Gas rein in den Teig und beim Backen dehnt sich das Gas auch aus und macht schöne Blasen. Und dann hat man auch einen wohl sehr leckeren Pizzateig am Ende.
Das sind ja die einzigen Möglichkeiten fast, die du hast, um einen Teig locker zu machen. Also entweder Bakterien, also oder Pilze oder irgendwie Lebewesen produzieren dir Abgase da rein. Die Hefe pupst dir den Teig schön hoch, kann man sagen.
Ja.
Oder du schlägst das irgendwie mechanisch da rein oder halt chemisch.
Und du presst es rein.
In diesem Fall presst es ja. Genau. Mit Schmack ist einfach nur ein bisschen Kohlensäure.
Mischung wahrscheinlich aus Chemie und dann auch Druck, genau. Und
bevor ihr das schreibt, Leute, ich glaube zu wissen, dass Kohlensäure, ich tippe das gerade ein, natürlich nicht das ist, was im Mineralwasser sprudelt. Nein, natürlich nicht. Also ich nehme es zurück. Ich meine Kohlenstoffdioxid.
und die das gemacht haben, sind halt Rheologen, ne? Also Leute, die sich mit Material beschäftigen, mit Fließkunde und so weiter.
Wie heißen
und,
die?
Rheologie heißt noch auf jeden Fall gehört. Das Forschungsgebiet unter anderem. Das hatten wir ja schon mal, als wir über die Doppelkekse gesprochen haben in der einen Folge Ende April. Da ging es darum, warum, wenn ich Doppelkekse auseinanderdrehe, die Creme an der einen Seite oder anderen Seite haftet oder wie sich diese Creme verhält. Also es ist so ein bisschen mit auch die Wissenschaft von verformbaren Stoffen, könnte man vielleicht auch sagen.
Ist es vielleicht auch die Wissenschaft von Leuten, die gerne fressen und einfach irgendeinen Grund suchen?
Möglich.
Pizza, also, Kekse.
Möglich, aber ich glaube, sie wollen auch einfach, also ein Zitat aus der Studie fand ich sehr süß, sie haben gesagt, wir hatten einfach sehr viel Spaß dabei, Dinge, die wir gut kennen, auf mal leckere Polymere anzuwenden, anstatt auf die sonst langweiligen und stinkigen Plastiksachen, mit denen wir arbeiten.
Wenigstens ehrlich, sehr, sehr süß.
Ja, wenigstens ehrlich.
Also kann ich das zu Hause nachmachen? Ich brauche einen Dampfkochtopf und muss da irgendwie Gas rein.
Also nicht, irgendwie wird es bestimmt gehen, ja. Also die haben dann natürlich schon professionelle Geräte benutzt, aber ich meine mit einem Dampfkochtopf und mit einer ordentlichen...
Ja, wie soll ich denn? Ja, nee, ich muss ja da sozusagen in den abgeschlossenen Dings...
reinkriegen. Also ich glaube, mit ein bisschen handwerklichem Geschick könnte das bestimmt funktionieren. Verletz dich dabei, ich versuch's.
Ich lasse es lieber, mit Hochdruck sollte man nicht spaßen.
Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall.
Und wer sind diese, wie heißen die, Renologen?
Rheologen.
Wer sind diese Rheologen?
Es sind selbstverständlich Italiener. Du hast es dir vermutlich schon gedacht. Sie sind von der Università degli Studi di Napoli Federico II, wie auch immer. Ich kann nicht so gut Italienisch. Und also Italiener scheinen sich ja oft in der Forschung mit Pizza zu beschäftigen. Unter anderem habe ich rausgefunden auf meiner Recherchereise, sie haben eine thermodynamische Gleichung schon mal aufgestellt mit einem US-amerikanischen Forschungsteam, wie man die perfekte Backzeit ermitteln kann für eine Pizza, die zwar am Ende wie aus dem Steinofen sein soll, aber im heimischen Ofen gemacht wird. Ich kann euch das mal verlinken, Ines, du kannst es dir ja auch mal angucken. Es ist die Formel 13 in dieser Abhandlung. Kannst du dich ja heute Abend mal hinsetzen und uns ausrechnen. Und sehr süß fand ich auch, dass die Menge an Druck, die man wohl braucht für diese, ne, für die heimische Dampfkochtopf, wie sagt man, für den Aufbau, wenn du vielleicht das mit dem Teig auch noch machen möchtest, haben sie gesagt, das ist ungefähr so viel, wie auch eine Kaffeemaschine hinkriegt. Also vielleicht eine Kombination aus Kaffeemaschine, Dampfkochtopf und dann noch dem Sprudelmacher, vielleicht kann man es auch zu Hause nachmachen. Aber insgesamt dachte ich mir bei dem Ganzen, ey, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder? Also es ist so insgesamt, also mit dieser Berechnung oder dann auch mit dem Pizzateig. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Molekularküche. Kennst du das?
Ich habe davon schon gehört und ich bin total neugierig, das mal zu probieren. Aber mir fehlen die Geräte. Ich habe weder den Autoklaven, noch habe ich da diese also flüssigen Stickstoff, käme ich sogar dran. Aber,
da machen die viel, ja. Ja, Molekularküche ist ja so, ich sag Essen, aber umständlich und irgendwie fancy. Also es gibt zum Beispiel einen Molekularkoch, der ist, glaube ich, hier auch in Mainz, also Physiker eigentlich, Thomas Wilgis heißt der, meine ich. Und von dem gibt es auch ganz viele Videos und so im Netz, der dann beispielsweise zeigt, wie man Eier, wenn man keinen Kochtopf zur Hand hat, auch im Gefrierfach garen könnte. Oder wenn man gerade kein Kaviar zur Hand hat, kann man aus Bier Kaviar machen. Also es ist wirklich crazy.
Kannst du mir das kurz verraten oder brauche ich dafür Gadgets?
Also du brauchst ganz einfach nur Alginat, Bier und ein Calciumbad und dann geht's eigentlich ganz einfach.
Ja, ich würde das Bier vielleicht auch einfach trinken, schmeckt auch gut.
Ja.
Aber ansonsten ist es ja nicht absurd zu überlegen, vielleicht gibt es noch andere Dinge, an Herstellungen, die wir nicht kennen. Denn auch unsere Art von Herstellung ist ja eigentlich schon absurd. Sich vorzustellen, ich nehme diese schöne Pflanze, dann presse ich oben die Körner raus, dann klopfe ich die klein, dann kommt unten das Mehl raus, das muss ich fein mahlen, dann tue ich Wasser dazu, Hefe, dann kommt es irgendwie in den Ofen. Also bis man sozusagen fertiges Brot hat, diese Schritte, ne? Absurd, also ganz, ganz viele Verarbeitungsschritte, warum nicht auch noch irgendwas, was... warum nicht noch ein Schritt? Warum nicht noch irgendwas anderes? Ne? Und nur weil wir jetzt gerade, die meisten haben heutzutage eine Mikrowelle im Haus. Ich meine natürlich ein Mikrowellengerät, das Mikrowellen produziert. Warum nicht also noch ein anderes Gerät sich dazustellen, um noch eine weitere Art der Bearbeitung hinzukriegen? Da hätte ich durchaus Bock, nur ich hätte keine Lust, sozusagen alle Anfängerfehler zuerst zu machen. Ich möchte, dass mir jemand nach Hause kommt und mir leckere Molekularküche kocht, damit ich entscheiden kann, ob mir das schmeckt.
Ja, es gibt auf jeden Fall auch echt ganz coole Tutorials. Können wir mal ausprobieren fürs nächste Mal. Vielleicht einen Molekularkuchen mitbringen. Aber also insgesamt ist es wirklich...
Wenn du gebacken hast und es reicht nicht, weil du sagst, hier, es ist da, musst du gucken, ganz klein ist ein Molekularkuchen.
Ich habe ganz aufwendige Molekularküche gemacht, Eneas. Wirklich, ich stand stundenlang in der Küche, da.
Such das Molekül. Das ist ein sehr leckeres Molekül. Hier bei Fakt ab sind wir ja in der Regel sehr ernst und besprechen nüchtern Wissenschaft. Es gibt überhaupt nichts zu lachen. Und deswegen befassen wir uns jetzt ganz nüchtern auch mit dem Thema Lachen. Ganz wissenschaftlich.
Oh no.
Die Studie, die ich hier auf dem Schreibtisch habe, ist tatsächlich verhältnismäßig langweilig. Das Lustige daran ist nur das Thema Lachen. Es wurde untersucht, macht Lachen gesund?
Aha.
Und das ist eine Studie aus Jena. Eine Metastudie, bei der 45 andere Studien schon ausgewertet wurden aus den vergangenen 30 Jahren, aus 14 Ländern, wie Lachtherapien wirken.
Und macht's gesund oder macht es nicht gesund?
Das Fazit, das liest sich schon so wie so ein Behördenschreiben. Insgesamt konnten wir eine positive Wirkung der Lachinterventionen feststellen.
Lachinterventionen.
Absolut. Vergeht aber gleich das Lachen. Ja. Also klingt schön amtlich. Also Lachen hat positive Effekte auf physiologische Parameter, also zum Beispiel sowas wie Blutzuckerspiegel, Blutdruck, Entzündungsmarker, auf deine körperliche Gesundheit, also wie gut du beweglich bist, ob dir irgendwas wehtut, und auch auf deine psychische Gesundheit, also bist du depressiv, ängstlich, hast Stress. All diese Sachen werden besser durch Lachtherapien im Großen und Ganzen.
Okay, klingt logisch, verstehe ich. Aber kann man es auch gezielt wirklich als Therapie einsetzen?
In dieser Studie kam jetzt halt raus, möchte ich lieber nicht sagen, weil die sagen, wir wissen zu wenig. Man müsste ja ganz gezielt untersuchen. Sie haben jetzt natürlich ganz viel in einen Topf geschmissen. Sie haben halt Lachen einzeln und Lachen in der Gruppe, angeleitetes Lachen, spontanes Lachen, erzwungenes Lachen, alles zusammen. Und sie haben verschiedene... Patientinnen und Patienten auch eingepackt, also wie Krebspatienten, Diabetespatienten und alles in einen Topf, um rauszukriegen, im Großen und Ganzen Lachen hilft.
Lachen ist nicht scheiße, ja, okay.
Ja, danke, dass wir das auch mal wissenschaftlich bestätigt haben. Aber ob das jetzt ganz konkret in einem Fall hilft. Oh, ich sehe gerade, zwei gute sind noch dabei in der Gruppe der teilnehmenden Personen. Smartphone-süchtige Schüler. Und, aber das ist nur ein Tippfehler, Herz-Kreislauf-Patienten, aber da ist ein Bindestrich, da steht Herz-Kreislauf-Patienten. Okay, also Laufpatienten, Pflegeheimbewohner mit Depressionen. Also wenn du wissen willst, ist Lachen jetzt gut für mich bei meinem Krankheitsbild, da sagen die natürlich, weiß man nicht, lieber nicht. Ne? Also nicht lieber nicht, sondern weiß ich nicht.
Okay. Ja. Weiß ich nicht. Okay, wahrscheinlich schadet es nicht, aber ob es wirklich toll ist, wissen wir auch nicht. Okay, dann wissen Sie wenigstens, ob es Nebenwirkungen gibt. Ich denke jetzt klassisch an den Bauchmuskelkater beispielsweise. Der muss doch wissenschaftlich festgehalten
werden. Also wenn du so fett gelacht hast, dass dir danach der Bauch wehtut, ja. Ich weiß gar nicht, ob das als Nebenwirkung zählt, aber tatsächlich ist keine der betrachteten Studien hat systematisch, hier steht, unerwünschte Effekte untersucht. Das wäre doch mal witzig zu gucken. Ja, mir geht es zwar danach besser, aber leider hatte ich am nächsten Tag Durchfall. Mehr Falten,
ja, Durchfall.
Aortenriss, ein Fuß weniger. Ne? Oh also Gott. Man weiß es nicht. Und das, also gerade, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du lachst, passiert da eine ganze Menge. Also dass irgendwie du, was weiß ich, eine Luftröhrenruptur bekommst oder sowas. Oder Muskelkater.
Ja.
Ne?
es ist ja, passiert da nicht im Zwerchfell was und irgendwas mit Druck im Körper? Sterben mehr Menschen, wenn sie lachen? Es gibt ja auch mehr Menschen, die sterben, wenn sie auf der Toilette sitzen, weil man da halt so ein...
Jetzt soll man aber nicht, ne? Habe ich gehört. Unter anderem, weil man sterben kann.
Beim Lachen? Okay. Also Nebenwirkungen
von Lachen,
das finde
ich
auch mal spannend.
Generell finde ich Lachtherapie interessant. Es ist ja verhältnismäßig einfach, so wie ich das verstanden habe. Lachst du künstlich, unter Anleitung, und irgendwann hast du gelernt, künstlich zu lachen, und dann wird daraus ein echtes Lachen. Also es geht gar nicht darum, sich einen Witz zu erzählen, das finde ich, klingt alles vernünftig. Bei der Recherche, ob ich das hier mal im Umkreis irgendwo buchen kann, habe ich gefunden, eine der Vorsitzenden des Berufsverbands für Lach-Yoga und Humortraining hat gesagt, ich lache jeden Dienstag um 19 Uhr. Aber das ist natürlich auch wieder meine falsche Wahrnehmung. Wenn ich jetzt jemand sagt, irgendein Muskeltrainer, ich mache jeden Dienstag um 19 Uhr Dehnübungen oder so, würde ich sagen, oh ja, vernünftig. Nur ich lache jeden Dienstag um 19 Uhr, klingt natürlich so, wie ich gehe zum Lachen in den Keller.
Ja, stimmt.
Ist Lachen die beste Medizin? Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube nicht. Schwere Mittelohrentzündung, würde ich lieber ein Antibiotikum nehmen,
nicht,
als
es
versuchen,
aber
wegzulachen.
Aber es könnte eine Medizin sein.
Zahlt das eigentlich die Kasse, wenn ich sage, ich möchte gerne diesen Oberschenkelhalsbruch mit Lach-Yoga behandeln?
Kommt drauf an, welche Zusatzversicherung du hast. Ich meine, wenn sie Homöopathie bezahlen, können sie auch Lach-Yoga bezahlen, oder? Also, wahrscheinlich ist Lach-Yoga noch hat mehr positive Effekte.
Meine Brille ist ja auch meine Privatsache, ne? Dass die Gläser wirken, ist nicht umstritten. Ist auch nicht so teuer, aber die kann ich gefälligst selbst bezahlen. Aber ein paar Zuckerkugeln ohne strengen Wirksamkeitsnachweis, ja klar. Ich glaube, ich werde gar nicht. Ich sollte eine Runde Lach-Yoga machen.
Kommen wir zu etwas Soziologie, wenn man das so sagen kann. Zu einem Zeitpunkt im Leben stehen ja Menschen oft vor der Frage, schaffen wir uns ein Kind an oder ein Hund? Weißt du, was bei dir auch so war? Du hast ja schon Kinder.
Und
aber
kein Hund.
Also aus meinem Bekanntenkreis. Und kein Hund, das heißt, deine Wahl fiel wohl auf die Kinder. Aber es scheint schon irgendwie eine Frage zu sein, die zusammenhängt. Zumindest haben das Forscherinnen und Forscher gemeinsam untersucht. Wie nennen wir ein Kind oder welche Hunderasse suchen wir uns aus? Also nehme ich einen Dalmatiner oder lieber einen Pitbull? Irgendwie hat die Uni Michigan das zusammen gemischt und untersucht. Und dabei haben sie eigentlich untersucht, wie Moden entstehen. Also warum sind manche Namen zu bestimmten Zeiten besonders beliebt? Warum werden sie dann beliebter? Gibt es einen Breaking Point, ab dem ein Name nicht mehr beliebt
ist?
Adolf
zum Beispiel, gibt es vielleicht
einen
Breaking Point, den könnte ich mir denken.
Gibt es möglicherweise äußere Einflüsse? Ja. Sie haben da Namen genommen, richtig lange Listen aus USA, Norwegen und so weiter. Und interessanter ist, umso beliebter ein Name im Moment ist, umso unbeliebter ist er wahrscheinlich in der ferneren Zukunft. Also es ist nicht, dass wir alles immer frei entscheiden, sondern es liegen bestimmte Selektionsmechanismen dahinter, denen auch wir ausgeliefert sind. Das ist eine sogenannte häufigkeitsabhängige Selektion. Man sagt auch frequenzabhängige Selektion, habe ich gemerkt. Also es heißt, eine Tendenz, eine Variante zu kopieren, hängt davon ab, wie oft es die aktuelle gibt. Also wie populär eine Variante ist. Danach wird sie dann mehr kopiert oder weniger kopiert.
Aber
also,
irgendwann ist das Maß auch voll,
so
muss man sich
das
vorstellen, ne?
Irgendwann ist das Maß voll, genau. Also alle nennen gerade ihr Kind Katharina, ist im Moment, oder viele nennen ihr Kind Katharina. Ich denke mir, oh, das ist ein schöner Name, ich habe ihn jetzt mitbekommen, nenne es auch so. Aber wenn dann halt irgendwie alle Kinder kommen, wenn ich Katharina schreie auf dem Spielplatz, ist halt auch nicht mehr sinnvoll. Ne? Also es gibt irgendwo eine Grenze.
Aber es geht ja nicht um sinnvoll, sondern einfach auf, was Leuten gefällt. Und wenn man das Gefühl hat, nee, der ist jetzt, der Hype ist durch, dann würde man das nicht mehr machen.
Dann, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen, wie häufig ist Eneas im Moment? Ich weiß es nicht, aber wenn eins von 10.000 Kindern Eneas heißt, dann wird der Name vermutlich populärer bei dieser Rate.
Eins von 10.000 ist dann ein Indikator für, dass wir der nächste Trend, oder? Ah.
Genau, das könnte ein nächster Trend werden, genau. Also ab 1 von 10.000 ist eine gute Mischung wohl. Da ist eine Wachstumsrate von 1,4% pro Jahr dann prophezeit. Mhm. Und wenn mittlerweile aber einer von 100 Neugeborenen Julia genannt wird, dann wird es langsam zu viel und die Popularität schrumpft mit einer Rate von 1,6%.
Ah. Und dazwischen ist Zufall oder pendelt es sich irgendwo bei einem Gleichgewicht ein, dass am Ende einfach alle so heißen, wie es kaum noch einen stört? Keine Begehrlichkeiten mehr weg,
halt
sondern einfach ein stabiles Gleichgewicht.
Ja, es gibt halt Wellen, die hochgehen und Wellen, die runtergehen. Es gibt wohl auch irgendwie so eine Rate, ich glaube zwischen 8 bis 32, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, von so und so viel. Das ist so eine Menge, wo es niemanden stört, also wo es weder positiv noch negativ auffällt. Müsste ich jetzt nochmal genau die Rate rausgucken. Aber das sind eben so die zwei interessanten Punkte. Also 1 von 100 ist zu viel und 1 von 10.000 ist gerade so ein gutes Mittel, dass es eine gute Chance hat auf einen neuen Trend. Ja. Aber es gibt natürlich auch Namen, die einen Selektionsvorteil haben, also die sich da nicht so ganz dran
was
halten.
Was heißt Selektionsvorteil?
Ja, also die einfach ausgesucht werden und Vorteile gegenüber den anderen Namen haben. Also beispielsweise
Evergreens,
also genau, biblische
Old-time
Namen.
Oldtime-Favorites,
ja, ja.
Biblische Namen.
Ja, biblische Namen, weil also die haben halt einen Vorteil, weil denen noch was anhaftet, außer irgendwie ein Klang oder eine Mode, sondern denen werden halt auch gleichzeitig, weil wir so ein gemeinsames Wissen über diese Namen haben, also so ein Gesellschaftsmeme, kann man das, glaube ich, nennen, werden dem halt Eigenschaften zugeschrieben, positive Eigenschaften häufig, und dann ist das ein Vorteil. Also unter diesen
Du meinst
ganzen
Namen wie Esau.
Genau, Esau.
Habe ich jetzt noch nicht so oft gehört.
Ja, es gibt ja zum Glück sehr viele Namen in der Bibel, worunter auch sehr viele sehr wohlklingende sind, wie Eva oder Michael oder Jesus, wie auch immer. Genau, die sind dann einfach sehr häufig. Aber ich finde das ganz cool. Und
in Lateinamerika ja recht beliebt,
ja,
der Name.
Ja. Jesus oder Maria heißt ja Männer, Frauen, alle nennen sich
ja
Maria.
In Deutschland gibt es ja auch Marias, aber in Deutschland hab ich noch nicht so viele Jesen.
Aber Rainer Maria
Jesus
und so. Christoph Maria Herbst, das stimmt, ja. Ja, und was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass sie auch in der Studie schreiben, dass es wohl in Kulturen ein unterschiedliches Gefühl dafür gibt, ab wann ein Name wirklich jetzt too much ist. Also oder wann ein Name selten genug ist, um ihn für gut zu befinden. Also da scheint es auch verschiedene Prägungen zu geben. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
Die Frage, die man sich als Individuum stellt, wenn man nicht so heißen möchte wie alle, ist ja immer, kommt man mit dem Namen trotzdem noch klar?
Ja.
Denn du hast ja nichts gewonnen als Eltern und auch nicht als das arme Würmchen, was dann den Namen trägt, wenn du einen sehr schönen, seltenen Namen hast, aber keiner weiß, wie man ihn ausspricht, wie man ihn schreibt oder so. Dann gehst du im Zweifelsfall dann doch auf Michael oder so.
Den man irgendwie überall kennt, ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder dann auch so Namen, ne? Also klar, es gibt auch manchmal äußere Moden, die einfach Namenswahl beeinflussen. Also jetzt zum Beispiel bei Game of Thrones, als da hier die Staffeln rauskamen, wie viele Leute jetzt Arya heißen. Also das sind natürlich Moden, die auch noch sehr durch äußere, popkulturelle Moden beeinflusst werden.
Arya?
Arya beispielsweise, ja, das ist das eine Mädel da. Hast du nicht geguckt, Game of Thrones?
Oute ich mich jetzt als IT-Nerd, wenn ich an das Aria-Label denke? Nein, ich hab's nicht geguckt.
Tust du.
Ich denke an Inklusion und an Diversity.
Auch gut, auch gut. Ja, nee, aber insgesamt ist es halt einfach, finde ich, eine sehr schöne Form, auf das Leben vielleicht auch zu blicken. Was sie auch in der Studie schreiben, das ganze Leben ist ein Tanz zwischen, wo müssen wir uns einigen, wo ist es gut, sich mal der Mehrheit anzuschließen, und wo müssen wir uns auch wieder trennen und individuelle Entscheidungen treffen.
Ja, so eine Frage erstmal in den Raum zu stellen, da wirkt man immer sehr belesen, aber die Antwort fände ich ja gut.
Ja. Die Antwort ist 1 von
genau,
100 und 1 von 10.000. Ah. Da sind die Kipppunkte. Ja, aber ich meine.
Darf ich noch was zu den Hunden fragen?
Ja.
Wo kommen jetzt die Hunde ins Spiel?
Ja,
wenn ich sage, ach, das ist alles nichts hier mit Aria und so, ich gehe doch lieber, ich bin doch lieber Team Pitbull.
Team Pitbull. Ja, genau, die Hunde haben sich auch angeguckt, und da gibt es eben ähnliche Prozesse. Da ist es aber eher, dass noch stärker wohl der Ausschlag ist, dass eine neue Rasse, wenn eine neue hervorgebracht wird, die kriegt dann einen großen Boost. Aber also es ist ähnlich wie bei Namen. Der ganze Mechanismus, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, weil doch die Namen am Ende, glaube ich, näher an uns dran sind als Dackel, Pitbull oder Dalmatiner.
Es kommen ja viele alte Namen zurück, habe ich das Gefühl, so immer auf dem Schulhof oder auf dem Spielplatz, dann hast du irgendwie Oles und Emils und Gretas, aber auch nicht alle, weil ich habe jetzt noch nicht so viele Friedrichs und Hedwigs, Gertruds gehört.
Ja.
Also es ist nicht alles von früher kommt zurück, das scheint dann noch irgendwie... Da scheint noch ein anderer Faktor mit dabei zu sein.
Ja.
Ne? Nicht nur alt, alt gleich gut.
Aber beispielsweise Emma war ja Ende des 19. Jahrhunderts ultra beliebt, so, und dann bis Mitte des 20. Jahrhunderts ist so mega abgefallen. Also da war irgendwie Emma halt, klang da so wie für uns Friedrich vielleicht, ne, voll alt, und jetzt geht's wieder mega hoch. Also da ist dann irgendwann diese Rate erreicht gewesen, wo man gesagt hat, ist wieder schön. Aber natürlich ist da bestimmt auch die äußere Prägung zu, wir verbinden Friedrich halt mit irgendwelchen alten Herrschern. Obwohl.
Und in 50 Jahren verbinden wir Kevin mit Opa Kevin.
Mit Opa Kevin, das stimmt.
Alter Sack.
An dieser Stelle no hate an alle Kevins. Wir lieben auch euch, wenn ihr ein Teil der Fucked Up Community seid.
Na, selbstverständlich. Und auch no hate an alle Pitbulls.
No hate an alle Pitbulls. Genau. Auf jeden Fall, Leute, wir freuen uns immer total über eure Nachrichten. Uns erreichen jede Woche welche. Schreibt uns da total gerne, wenn ihr irgendwie Themen findet oder Fragen habt oder einfach nur, wenn ihr euch freut, wenn ihr uns hört, wo auch immer ihr uns hört. Immer gerne an fuckedup@swr2.de oder an unsere Handynummer. Die verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche vor allem.
Bis bald. Tschüss.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.